Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag haben wir das Vorrecht, uns im Sinn einer Einführung mit dem ersten Johannesbrief zu beschäftigen. Das Thema ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Der erste Johannesbrief warnt vor Irrlehren, die die Wahrheit der Person des Herrn Jesus Christus massiv angriffen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel die Vertreter der mystischen und moralisch freiheitlichen Gnostikerbewegung damals den Herrn Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person leugneten. Der erste Johannesbrief macht deutlich, wer in dieser Weise den Sohn Gottes leugnet, ist ein Antichrist. Griechisch Antichristos. Das bedeutet einer, der sich gegen Christus stellt. Das ist die Bedeutung von Anti. Allerdings ist zu sagen, dass Anti im Griechischen auch bedeuten kann, anstelle von. In Matthäus 2 heißt es von einem Sohn, der an die Stelle seines Vaters Herodes trat als König. Und da steht im Griechischen auch Anti, anstelle seines Vaters Herodes. In diesem Sinn kann Antichrist auch bedeuten, jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und gerade 1. Johannes 2, Vers 18 spricht ja über den noch zukünftigen, kommenden Antichristen, der wird sich ausgeben als der verheißene Messias Israels und wird sich darum an die Stelle des Herrn Jesus Christus setzen und wird nicht nur so gegen Christus wirken, sondern eben auch Christus ersetzen wollen. Und darum wird der Antichrist in der Offenbarung als das zweite Tier aus der Erde, Offenbarung 13, Vers 11, beschrieben wie ein Lamm. Aber eben, diese Irrlehrer werden genannt Antichristen, solche, die sich gegen Christus stellen. Der erste Johannesbrief macht weiter deutlich, wer im Gegensatz zu diesen Irrlehrern den wahren biblischen Jesus kennt und Gemeinschaft mit ihm hat, mit ihm, dem ewigen Sohn Gottes, der hat automatisch auch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Der wahre und unverfälschte Glaube an den Sohn Gottes wirkt sich aber, erläutert Johannes, aus durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort und durch Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das werden wir deutlich sehen, wie sich das wie ein roter Faden durch den Brief hindurchsetzt, diese wichtigen Auswirkungen des wahren Glaubens. Treue, Gehorsam und Liebe zu den Geschwistern. Der Autor des ersten Johannesbriefes ist offensichtlich der Apostel Johannes. Er nennt zwar seinen Namen nicht in dem Brief, aber wir haben das frühchristliche Zeugnis, zum Beispiel von Polycarp. Polycarp war noch ein Schüler, kann man sagen, von dem Apostel Johannes. Der kannte ihn persönlich. Er lebte von 70 bis 155 nach Christus. Und er hat uns das Zeugnis hinterlassen, dass eben der Apostel Johannes diesen Brief verfasst hat. So haben wir also das Zeugnis eines Menschen aus der Lebzeit von Johannes. Dann auch Justin der Märtyrer, ein Zeuge im zweiten Jahrhundert, bestätigt das auch. Ebenso Irenäus. Der war seinerseits wieder ein Schüler von Polycarp. Er lebte 140 bis 202 nach Christus. Übrigens, Irenäus war lange in Lyon. Er war gerade vor kurzem dort, in Lyon, hatte dort Vorträge. Das ist also die Stadt, wo Irenäus, der in sehr direkten Beziehung noch stand zu dem Apostel Johannes, eben in der Frühzeit schon das Zeugnis für Christus in Frankreich aufrechterhielt. Ja, dann Clemens Alexandrinus, er lebte von 150 bis 215, bestätigt das auch, sowie Tertullian, ein bekehrter römischer Jurist, er lebte 160 bis 220. Und so haben wir also ganz eindeutige Zeugnisse über die Autorschaft des ersten Johannesbriefes. Es ist ja so, dass ein Buch als von Gott inspirierte Autorität anerkannt werden konnte, mussten zwei Bedingungen erfüllt sein. Nach Epheser 2, Vers 20 ist ja die Kirche, die Gemeinde, bestehend aus allen Erlösten, sie ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so hat man nur Bücher, die von einem Apostel Jesu Christi, das heißt von einem der Zwölfe, die direkten Nachfolger Jesu Christi waren und eine besondere Autorität von Christus selber bekamen, diese zwölf Apostel für Israel, die zwölf Stämme Israels, mussten Autoren sein, oder der Apostel Paulus, der durch die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen als Autorität für die nichtjüdischen Völker eingesetzt wurde. Das war die Bedingung. Ein Buch konnte nur anerkannt werden, wenn es aus diesem Personenkreis stammte. Oder von Propheten, die ihrerseits durch die Apostel anerkannt waren. Und deshalb hat man das Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, das waren ja keine Apostel, aber das waren Propheten, die durch die Apostel anerkannt waren. Und weiter auch Jakobus, der Bruder des Herrn, der hat den Jakobusbrief geschrieben. Judas, Bruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hatte. Das waren keine Apostel, aber eben Propheten, anerkannt durch die Apostel. Nur solche Bücher konnten anerkannt werden. Und all die Fälschungen aus dem 2., 3. Jahrhundert, die hat man alle verworfen. Ganz eindrücklich, heute aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, die frühen Christen haben sich nicht in einem einzigen Fall täuschen lassen. Die haben alle Fälschungen aufdecken können. Mit Thomas-Evangelium, Judas-Evangelium, das waren übrigens gnostische Schriften. Und von den Gnostikern wird ja gerade gewarnt im ersten Johannesbrief. Und den werden wir noch mehr hören. Die haben sie alle verworfen und als Fälschungen aufgedeckt, Fälschungen unter falschem Namen. Und heute, in einer sogenannten aufgeklärten Zeit, fallen die Leute millionenweise auf Bücher herein, wie Sakrileg, das sich eben auf diese gefälschten gnostischen Evangelien abstützt. Heller Wahnsinn, ja? Sagt man doch immer, da die Leute früher, die waren noch unaufgeklärt und ein bisschen dumm und die glaubten alles, ja? Die haben jeden Irrtum aufgedeckt. Und die Leute heute, die lesen einen Roman, um zu wissen, wie es wirklich war vor 2000 Jahren. Also, meine Kinder, die wissen doch, dass wenn man etwas wissen will, dann muss man ein Sachbuch holen, nicht einen Roman. Ja, also, darum ist es eben sehr wichtig, dass dieses Zeugnis auch für den ersten Johannesbrief, er stammt von dem Apostel Johannes. Und das ist ganz klar verbrieft. Und aus dem Brief selber geht hervor, der Schreiber ist ein Augenzeuge von Jesus Christus und er gehört zum Kreis der Apostel. Ja, das wollen wir Gott mal genauer anschauen. Wir schlagen auf, ich lese die Eingangsverse. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Ja, also da haben wir gesehen, mehrmals wird hier in diesen Versen bezeugt, der Schreiber hier hat gesehen. Zusammen mit anderen Augenzeugen. Er hat Jesus Christus gekannt und er verkündigt ihn als Augenzeugen, aber auch als Ohrenzeuge, was wir gehört mit unseren Augen gesehen haben. Und sie haben sogar so direkten Kontakt mit Jesus Christus gehabt, dass sie ihn auch berührt haben. Also sie haben ihn angetastet. Sie haben wirklich erlebt, Jesus Christus war also ein echter Mensch, nicht irgendein Geistwesen. Ein echter Mensch, da auf Erden gegenwärtig. Er spricht von wir. Und in Kapitel 4, Vers 6, macht er sich eins mit all den Aposteln, die von Gott, von Jesus Christus eine direkte Autorität bekommen haben und sagt, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Da schließt sich Johannes mit all den Aposteln zusammen. Nicht mit den Adressaten, denn von den Adressaten sagt er in Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder. Ja, ihr. Und in Vers 6 sagt er, wir. Das sind die Apostel. Er sagt, wir sind aus Gott. Und wer Gott kennt, wer aus Gott ist, der hört auf sie, auf die Apostel. Für den sind sie wirklich Autorität. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 10 zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also wer die Apostel ablehnt, der lehnt damit auch Jesus Christus ab. So hat der Herr seine Autorität nach Matthäus 10 direkt den Aposteln übertragen. Wir sind die Adressaten. Das Schreiben richtet sich ohne genauere Angaben an Wiedergeborene. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es nämlich, und da wird eine wichtige Absicht des Briefes gerade klar, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, es geht um solche, die haben ewiges Leben, die durch die Wiedergeburt das Leben aus Gott bekommen haben. Und zwar kann man sagen, an Wiedergeborene, die schon länger oder erst seit kurzem im Glauben standen. Denn die Adressaten werden allgemein genannt Kinder. Zum Beispiel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder. Oder in Kapitel 2, Vers 12. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Alle sind Kinder, ja? Und zwar Kinder Gottes. 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Aber diese Kinder werden in drei Reifestufen unterteilt. Sie werden angesprochen als Väter, Jünglinge und Kindlein. Sieht man das? 2, Vers 12 nochmals. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Und dann wird aufgesplittet, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. So dann, ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und so dann, ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Kindlein, vielleicht ist es in gewissen Übersetzungen auch mit Kinder übersetzt. Aber es ist ein anderes Wort als Vers 12. Vers 12 richtet sich an alle. Technion. Also das ist ein Wort für Kinder. Aber Kindlein in Vers 13 am Schluss ist Paidion. Und meint eben speziell ein kleines Kind. Und darum ist besser Kindlein. Also die Kinder zerfallen in drei Stufen. Väter, die sind schon länger im Glauben. Jünglinge, ja so zwischendurch. Und dann die ganz Jungen im Glauben, das sind die Kindlein. Dann kommt nochmals diese Aufteilung, Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, Mitte des Verses. Ich habe euch Jünglinge geschrieben. Und dann nochmals ganz ausführlich ab Vers 18, Kindlein. Wieder Paideon. Also, das sind diese drei Gruppen. Und 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 macht zudem deutlich, dass die Adressaten einen jüdischen Hintergrund hatten. Das ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, denn in Galater 2, Vers 8, da hat Paulus als Apostel sich getroffen mit Johannes und Petrus. Er, der Apostel für die Heidenvölker, sie, die Apostel für Israel. Und da wird erklärt, dass sie sich gegenseitig anerkannt haben. Galater 2, Vers 7 lese ich schon. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, das heißt das Evangelium für die Nichtjuden, anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, das heißt für die Juden. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen, das sind die nichtjüdischen Heiden, gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus, das ist der Bruder des Herrn, dieser anerkannte Prophet, ja, gaben Jakobus und Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Ja, da sehen wir, Johannes, Petrus, die hatten einen besonderen Auftrag im Blick auf diejenigen aus den Juden, während Paulus einen Auftrag hatte, ganz besonders unter denen aus den Heiden. Wobei wir sehen, auch Petrus hat auch in Bezug auf Heiden gewirkt, aber sein Akzent war für Juden und für Judenchristen. Und Paulus ist ja auch in die Synagogen gegangen, um zu predigen, aber sein Akzent war für die Heidenchristen. Und die haben sich also anerkannt, Johannes und Petrus haben dem Apostel Paulus die rechte Hand der Gemeinschaft gegeben, zu sagen, wir sind in völliger Übereinstimmung untereinander. Also Johannes hatte besonders unter den Juden einen Auftrag, und das wird jetzt auch klar aus 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, wo steht, meine Kinder, also wieder das Wort Technon für Technia, Mehrzahl, das betrifft alle, Väter, Jünglinge und Kindlein. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also er sagt, seht ihr, Jesus Christus ist für uns Gläubige aus den Juden gestorben. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die Gläubigen aus den Juden, auch für alle Gläubigen aus der ganzen Welt. Und darum sagt er nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das hat nichts zu tun mit Allversöhnung. Die Allversöhner sagen, seht ihr, Jesus Christus ist gestorben für die Sünden der Gläubigen und natürlich auch für die ganze Welt und darum werden mal alle gerettet werden. Das ist Unsinn. Nicht nur für uns aus den Juden, sondern überhaupt für die ganze Heidenwelt gilt das Werk Christi. Nun müssen wir noch klären, Zeit und Ort der Abfassung. Es ist so, am Ende seines Lebens wirkte Johannes in Ephesus. Ephesus war der Hauptort der römischen Provinz Asia, in der heutigen Westtürkei, also gegen das Mittelmeer, etwa so groß wie die Schweiz. Da waren übrigens die Gemeinden nicht nur von Ephesus, sondern auch die Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3, wo Johannes Briefe hinschreibt, außer Ephesus, dann an Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. In dieser Provinz war übrigens auch die Gemeinde von Kolossä, wo Paulus den Kolosserbrief hingeschrieben hat, auch die Gemeinde von Hierapolis. die Gemeinde, die Paulus auch im Kolosserbrief erwähnt. Gut, also Johannes lebte da in Ephesus, das wissen wir aus dem Zeugnis von Clemens Alexandrinus. Er starb im 68. Jahr nach der Kreuzigung Jesu. Das wird so überliefert von Hieronymus, dem Übersetzer der Bibel auf Lateinisch, also der Urheber der Vulgata, um 400 nach Christus. Nun, wenn man nach biblischer Datierung für die Kreuzigung aufs Jahr 32 kommt, 68 dazu, dann haben wir das Jahr 100. Und das stimmt wiederum überein mit einem anderen Zeugnis der frühen Kirche, dass Johannes am Anfang der Herrschaft des Kaisers 3 Jahren gestorben sei. Und das gehört genau in die Anfangszeit von 3 Jahren. Noch vorher war Domitian. Unter Domitian war Johannes verbannt auf die Insel Patmos. Und eben unter 3 Jahren ums Jahr 100, oder im Jahr 100, starb er dann. Übrigens als der letzte aller Apostel. Und wenn man sich so vorstellt, dass Johannes ein ähnliches Alter hatte wie der Herr Jesus, vielleicht ein bisschen jünger, dann hat er da als alter Mann, sagen wir zwischen 90 und 100, hat er noch gewirkt in der heutigen Westtürkei. Es gibt auch ein Zeugnis der frühen Kirche, dass er, also am Ende seines Lebens, wurde er noch in die Gemeinde getragen und hatte also ein außerbiblisches Zeugnis und hat da jeweils die Gläubigen noch angesprochen mit Kindern und sie zur Treue ermahnt. Also sehr eindrücklich, dieser ganz schlussgebrechliche alte Johannes, der da in die Versammlung nach Ephesus getragen wurde. Ja, und zwar starb er eben im Jahr 100 in Ephesus. Das wird uns überliefert von Polykrates von Ephesus, der geboren wurde 125 nach Christus. Also er stand noch sehr, sehr nahe diesen Ereignissen. Und wie wir noch sehen werden, beschäftigt sich der Johannesbrief eben mit Problemen, die ganz besonders akut waren am Ende des ersten Jahrhunderts. Und so können wir den ersten Johannesbrief auf die Schlussjahren ansetzen, das heißt in die Zeit von 90 bis 100 nach Christus, geschrieben in Ephesus. Und das macht natürlich das Ganze noch viel feierlicher, wenn man sich so denkt, einen etwa 90-jährigen Greis, Apostelgreis, der schreibt, ich zitiere nochmals Vers 1, was von Anfang war. Und damit meint er den Anfang, als Jesus Christus gekommen war. Der Sohn Gottes kam in diese Welt und wurde ein wirklicher Mensch und er sagt, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Ja, was ihr gehört, das kann noch auch von weit her sein, ja. Aber dann heißt es, was wir gesehen mit den Augen, das ist dann noch direkter. Aber er sagt, was wir angeschaut, das ist ein präzises Sehen, ja. Man sieht noch vieles, oder? Aber anschauen, das ist viel intensiver. Was wir angeschaut und schließlich sogar betastet haben. Sie haben ihn berührt. Sie haben ihn gegrüßt. Sie wussten, was der Handschlag des Sohnes Gottes war. Ein richtiger Mensch. Das war kein Geist. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Ja, also dieses Zeugnis gibt er da weiter, Jahrzehnte später. Wenn man sich vorstellen, also 60, 70 Jahre nach den Ereignissen gibt der Augenzeuge hier nochmals ein Zeugnis durch diesen Brief. Und was noch eindrücklich ist, er sagt, was wir gehört, aber da benutzt Johannes nicht den griechischen Aorist. Wenn man etwas erzählt im Griechischen, dann hat man die Zeitform des Aorists gebraucht. Das ist so wie im Deutschen, wenn wir erzählen, erzählen wir nicht mit, sagen wir, mit Perfekt. Ich bin in den Wald gegangen und habe einen Baum geschlagen, dann bin ich zurückgekehrt und habe mir ein Feuer angefacht. Ja, so erzählt man nicht, sondern man sagt, ich ging in den Wald, schlug einen Baum, kehrte heim, fachte das Feuer an, so erzählt man. Ist also der Aorist. Aber wenn man ja eine Erzählung plötzlich das Perfekt braucht im Griechischen, dann hat das etwas ganz Besonderes zu sagen. Das Perfekt bedeutet eine Handlung in der Vergangenheit, punktuell, aber die in ihrer Wirkung noch anhält. Und da sagt er, was wir gehört haben, und ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. Ja, 60, 70 Jahre später hört er gewissermaßen noch die Stimme des Sohnes Gottes von damals. Und dann, wenn er sagt, was wir gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir. Ja? Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, da ist ein Aorist. Das ist nicht mehr, das war punktuell damals. Aber was wir gehört, ich höre es jetzt noch, gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir, vor meinen Augen. So betonte er also, er war wirklich ein Augenzeuge von Anfang an. Dieser Neuanfang, der gekommen ist mit dem Erscheinen des Sohnes Gottes in der Welt, das ist ein grundsätzlicher Neuanfang. Also vergleichbar mit der Erschaffung der Welt in 1. Mose 1, wo es beginnt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da, was von Anfang war, was wir gehört haben. Das ist dieser Neuanfang durch das Kommen Gottes als Mensch in diese Welt. Ja, und dann sagt ihr, wir haben gehört, gesehen, angeschaut, betastet. Und es geht hier um das Wort des Lebens. Er nennt Jesus Christus das Wort. Diesen Ausdruck kennen wir doch aus dem Johannesevangelium, Johannes 1. Im Anfang, das ist der Anfang von 1. Mose 1, ja? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Johannes 1:1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also, dort in Johannes 1 geht es um den Herrn Jesus, der schon da war, bei der Erschaffung der Welt. Das heißt nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Das ist im Griechischen Imperfekt, das drückt das dauernde Sein aus. Ja? Nicht punktuell, sondern fortwährend. Im Anfang, zu diesem Zeitpunkt der Erschaffung der Welt, da war das Wort einfach da. Weil er ewig ist, ja? Und das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus Christus war in Gemeinschaft mit dem Vater und das Wort war Gott. Jesus Christus ist nicht irgendwie einfach ein besonderes Wesen, sondern er ist wirklich Gott. Und dann heißt es sogar, dass er alles erschaffen hat. Alles ward durch dasselbe. Und da könnte natürlich ein Irrlehrer sagen, ja, gut, natürlich. Er hat alles erschaffen als der Werkmeister von Gott. Aber die erste Schöpfung, die es überhaupt je gegeben hat, das ist Jesus Christus selbst. Nein, sagt Johannes, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, es gibt nichts, das irgendwann einmal ins Dasein gekommen ist, das nicht durch Jesus Christus, das Wort, ins Dasein gekommen ist. Damit ist er selber ewig. Denn alles, was jemals geworden ist, ist durch ihn geworden. Ja, und wenn alles durch ihn geworden ist, dann ist er selber nie geworden, sondern er war immer da. Also das ist wirklich der Hammer. Der Vers macht ganz klar, Jesus Christus ist der Ewige, ohne Anfang und ohne End. Und warum nennt er ihn das Wort? Ganz einfach. Weil in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, im Judentum, wenn man in Israel, zum Beispiel in Galiläa, in der Synagoge das Alte Testament vorlas, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, dann hatten viele Galiläer Mühe, das zu verstehen, weil sie Aramäisch sprachen. Und so hat der Meturgeman in der Synagoge diesen Satz sofort nachher auf Aramäisch übersetzen müssen. Er hat wieder einen Satz gelesen, Veharetz, Haitatovavohu, und dann hat er es übersetzt auf Aramäisch. Und in den aramäischen Umschreibungen hat man den Gottesnamen, Yahweh, der Ewigsein, der Unwandelbare, hat man wiedergegeben mit Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das ist also die typische aramäische Umschreibung für den Gottesnamen Yahweh, der Seiende, der einfach ist, weil er die Existenz in sich selbst hat, ohne Anfang, ohne Ende. Und wenn also Johannes sagt, im Anfang war das Wort, dann ist das, heißt das, im Anfang war der Memra Adonai. Und dieser Memra Adonai ist eben der, der alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Also es ist völlig klar durch diese Ausdrucksweise, dass Jesus Christus Yahweh ist. Johannes 1,1. Und jetzt hier im 1. Johannesbrief nennt er Jesus Christus das Wort wieder, Memra, das Wort des Lebens. Damit betont er nochmals, das Sein ist in ihm selbst. Er ist das Sein. Er hat selber keinen Anfang. Aber dieses Wort des Lebens ist jetzt Mensch geworden. Und darum sagt er im Weiteren, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war. Jesus Christus ist das ewige Leben. Er war bei dem Vater und ist jetzt da in die Welt gekommen, wurde uns geoffenbart. Und wir haben eben das gesehen, gehört und das geben wir jetzt weiter. Und wenn ihr das annehmt, dann könnt ihr mit uns Aposteln Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft, die wir Apostel haben, das ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn man das hat, dann weiß man, was völlige Freude ist. Denn er erklärt in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Also die höchste, tiefste Freude, die der Mensch kennen kann, ist die Freude, wenn er diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus kennt. Ja, also jetzt ist ein bisschen klar geworden, warum der 1. Johannesbrief geschrieben worden ist, was seine Absicht ist, wer geschrieben hat, an wen geschrieben wurde, wann und wo dieser Brief geschrieben wurde. Jetzt muss ich aber noch erklären, was war eigentlich so der besondere Anlass zu diesem Brief? Das geht aus dem Brief selber hervor. Es ist eine Warnung vor Irrlehren. Und zwar Irrlehren, die ganz auf der Linie der Gnosis standen. Ich muss erklären, die Gnosis war also eine Bewegung im ersten Jahrhundert schon und dann hat sie sich sehr stark ausgebreitet im zweiten, dritten Jahrhundert. Das waren Leute, die haben gesagt, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus. Ja, und wer ist Jesus Christus für euch? Ja, der Sohn Gottes. Ja, seit wann? Ja, seit er erschaffen worden ist. Ja, er ist nicht der ewige Gott. Nein, sicher nicht. Er ist aus dem ewigen Gott herausgeflossen später. Also muss man sich wirklich klar vorstellen, das waren Christen in Anführungsstrichen, aber die einen anderen Jesus predigten. Und diese Gnostiker, das war eine Bewegung. Also die konnte man nicht einfach so in einen Korb werfen. Es gab Gnostiker, die sagten das und die anderen ein bisschen das. Es gab keine Systematik drin. Ja, eine verbindliche Systematik. Sehr weit gefächert. Aber Kennzeichen der Gnostiker allgemein sind diese Punkte. Erstens, im Mensch steckt ein göttlicher Funke. Merkt man, wenn die sprechen wie die Esoteriker heute. Ganz typisch. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke, der durch höhere Erkenntnis, Gnosis heißt Kenntnis oder Erkenntnis, der durch höhere Erkenntnis wieder entdeckt werden soll. Du musst das Potenzial in dir entdecken. Ja? So haben die geredet. Und höhere Erkenntnis führe zur Erlösung. Die haben gesagt, es ist gut, wenn man gläubig ist. Aber man muss natürlich noch eine höhere Stufe erreichen im Glauben. Also sie haben den Glauben in verschiedene Stufen eingeteilt. Die unterste, das waren einfach die normalen Gläubigen. Und dann konnte man so eine zweite Erfahrung machen, ja? Und da muss es wirklich gerade die Alarmglocke losgehen, wenn jemand von einer zweiten Erfahrung spricht. Das ist hier genau der alte Schnee von gestern. Nun, Johannes setzt in seinem Brief dieser angeblichen höheren Erkenntnis setzt er die wahre Erkenntnis der nicht-gnostischen Gläubigen entgegen. In 1. Johannes 5, Vers 20 sagt er zum Beispiel, wir wissen, nehmt genau das Stichwort der Gnostiker, wir wissen. Übrigens, auf dem Skript, auf der zweitletzten Seite, habe ich eine kleine Konkordanz mit wichtigen Wörtern aus dem Johannesbrief zusammengestellt. Und da hat man ganz unten das Wort kennen, erkennen, ginosko, kommt 25 Mal in diesem Brief vor. Und ich habe alle Stellen hier aufgeführt. Und am Schluss nochmals Kapitel 5, Vers 20. Wir müssen nicht langsam zu einer höheren Erkenntnis kommen, sagt Johannes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, uns bekehrt haben, an den Sohn Gottes glauben, dann haben wir die Erkenntnis schon. Und darum sagt er, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind. Wir brauchen nicht noch eine Entwicklung, bis wir da hinkommen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jetzt wissen wir, wer Jesus Christus ist. Dieser bezieht sich auf seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also er setzt diese wahre Erkenntnis entgegen. Und hier übrigens das Wort Verständnis hat uns ein Verständnis gegeben. Das habe ich hier in der Wörterliste, habe ich das auch aufgeführt. Letzte Seite, zweiter Punkt. Verständnis, völliges Verständnis ist Dianoia. Das kommt hier einmal vor. Also nicht nur Verständnis, sondern Dianoia heißt völliges Verständnis. Das haben wir, brauchen nicht noch mehr, brauchen da keinen Aufstieg. Übrigens, die Zeugen Jehovas, die auch die Gottheit Christi leugnen, die sagen dann, dieser ist der wahrhaftige Gott, das bezieht sich zurück auf den Vater, der hier genannt wird, den Wahrhaftigen. Der Wahrhaftige. Auf das wir den Wahrhaftigen kennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus und dieser beziehe sich auf den Wahrhaftigen. Ja, dann muss man sagen, dann sollen sie aber noch ein bisschen Griechisch üben. Wir haben ja auch im Deutschen die Hinweiswörter dieser und jener. Ja? Dieser ist auf das Nähere, Näherliegende und jener ist auf das Fernerliegende. Oder wie im Englischen this and those. Aber im Griechischen ist es so, houtos ist das Naheliegende und ekenos ist das Fernerliegende. Und hier steht houtos. Also das Naheliegende ist Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also nicht, er sagt nicht nur, er ist Gott. Ja, und dann könnte man noch sagen, ja, was heißt schon Gott? Göttlich? So, ja. Nein, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gut, also das ist der erste Punkt. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke und so weiter. Aber die wahre Erkenntnis wird der ganz normalen Gläubigen wird da entgegengesetzt. Zweiter Punkt der Gnostiker. Materie ist schlecht. Der Körper ist schlecht. Christus hat deshalb nur einen Scheinleib angenommen, um Erlöser zu werden. Er ist auch nur scheinbar gestorben. Also damit leugneten sie, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und sie leugneten die Erlösung durch den wirklichen Kreuzestod Christi. Und dem setzt Johannes entgegen, wer nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der wird von einem bösen Geist getrieben und ist selber ein falscher Prophet und ein Antichrist. 1. Johannes 4, Vers 1, da steht das. So, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also sagt, da könnt ihr gleich erkennen, das sind Antichristen. Ich habe noch vergessen zu sagen, Johannes sagt, solche, die in dieser Weise Christus angreifen, gehören nicht zur Schar der Erlösten. In 1. Johannes 2, Vers 19 sagt er nämlich von den Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also sie waren in den verschiedenen Gemeinden, waren die präsent. Und dann haben die diese Lehren vorgebracht und haben die Gemeinden verlassen. Und haben begonnen, mit ihren neuen Lehren über einen neuen Jesus zu, in Anführungsstrichen, evangelisieren. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie gehörten nicht zu den wahren Erlösten. Aber man meinte früher, das seien echte Erlöste, die waren mit in der Gemeinde. Und plötzlich sind sie gegangen. Dritter Punkt bei den Gnostikern, der sündige Lebenswandel im Körper, der ja sowieso verächtlich ist, kann der Reinheit des menschlichen Geistes nichts antun. Also wichtig ist sowieso nur das höhere geistige, mystische Erleben. Und das ist für sich rein völlig unabhängig vom Körper. Und darum sagten sie, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Also man kann in Unzucht leben, kein Problem, aber Hauptsache der Geist lebt in der geistigen Sphäre, in der direkten Kommunikation mit Gott, ja? Nun, Johannes betont die Wichtigkeit des praktischen Lebenswandels, gemäß den Geboten Gottes. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer der sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgendein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer der sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also Johannes sagt, wenn jemand sich nicht an die Gebote im Neuen Testament hält, die an Christen gerichtet sind, dann ist er gar kein wahrer Gläubiger. Und ein wahrer Gläubiger, der hat eben den Auftrag, auch so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hat und wie er uns in den Evangelien vorgestellt ist. Das ist unser vollkommenes Beispiel, dem wir nacheifern sollen, auch in unserem praktischen Leben. Wenn jemand so oberflächlich dahin lebt und denkt, ja gut, so eng muss man es auch nicht wieder sehen. Ja, da sagt Johannes, das ist ein Lügner. Er lügt. Also, wer in der Sünde lebt, ist nicht wiedergeboren und ist aus dem Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ja gut, jetzt könnte jemand echt Probleme bekommen, das haben schon viele bekommen, wenn sie das gelesen haben, wer Sünde tut. Aber ich tue ja auch Sünden. Ja, aber hier ist hilfreich, das griechische Verbalsystem ist so aufgebaut. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob eine Handlung punktuell ist oder ob sie fortdauernd ist. Übrigens diejenigen, die irgendeine osteuropäische Sprache sprechen, Kroatisch oder Serbisch oder Russisch, die kennen das. Das ist dort genau so. Man hat Verbformen, die drücken eine vollendete Handlung aus oder eine fortdauernde. Und das ist im Griechischen genau gleich. Und jetzt hier, an dieser Stelle, haben wir die fortdauernde. Der Sinn ist also der, wer die Sünde fortdauernd tut, also wer in der Sünde lebt, ist aus dem Teufel. Der wahre Gläubige ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er tief betrübt ist, wenn er sündigt. Und dass er Dinge abbricht und wieder in Ordnung bringt. Aber wer einfach so cool weitergeht, ist aus dem Teufel.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas, der erste Johannesbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.